Stumpf erstreckt dich. Ja, herzlich willkommen, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Freue mich. Ja, Stefan hat den Text ja bereits vorgelesen, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Und bei der Beschäftigung mit dem Text musste ich feststellen, dass es verhältnismäßig wenige gibt, die sich mit diesem Text auseinandersetzen. Und als ich mich an die Vorbereitung machte, dachte ich nach einer gewissen Zeit, warum hast du dich dafür gemeldet? Es ist ja so, wir verteilen ja die Dienste und viele Termine sind dann schon vergeben letzten Endes. Und da wir jetzt mal dann auch in der nächsten Zeit 14 Tage nicht da sind, habe ich gedacht, nimm dich dessen an. Ja, ich habe es getan. Denn wenn man sich das mal überlegt, um diesen Text herum gibt es viele Einlassungen. Die Fußwaschung. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann dieser Abschnitt, der einem im ersten Augenblick fast kryptisch anmutet. Und interessant wurde es für mich, legt ihr mich mal auf Sendung? Aha. Interessant fand ich, als ich mich damit beschäftigte, da fand ich einen Vortrag des Schweizer Theologen Dr. Liebi. Und der merkte zum Johannesevangelium an, dass es in seinem strukturellen Aufbau dem Tempel Salomos ähnelt. Und zwar der äußere Vorhof, praktisch Johannes 1 bis 12. Und die Fußwaschung, da wo das eher eine Meer ist, das Becken, in Johannes 13. Und dann ab Johannes 14, dann Jesus führt die Jünger ins Heiligtum. Denn wie sollte man denn sonst verstehen, was ihr mich bitten werdet? Was ist denn Johannes 7 bis 14. Der vorherige Abschnitt endet damit: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Verse 7 bis 14 sind praktisch eine Scharnierstelle, wenn man so will. Die Abschiedsreden haben begonnen und jetzt geht es weiter, dass Jesus den Jüngern sagt, wie es weitergehen soll. Wir müssen uns doch vorstellen, sie hören das, ich gehe hin, du liebe Zeit, unser Herr geht weg. Und was wird aus uns? Die ersten 5 Verse im Kapitel 14 zeigen eigentlich die liebevolle Hinwendung Jesu zu den Jüngern, um sie in den Abschiedsreden zu trösten. Das hat Martin uns ja schon auch gesagt und weitergegeben. Und im Vers 6 eröffnet Jesus seinen Jüngern, wie er sie leiten will. Weg, Wahrheit und Leben. Und gehen wir nochmal zu dem Text. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat größtes Verständnis für diese Situation. Ich meine, ihr seid ja vorhin auch erschrocken. Wie wird es denn euch gehen? Wie wird es uns denn gehen, wenn es auf einmal heißt, bin nicht mehr da, bin dann mal weg oder bin weg? Diese Situation, vielleicht kennt man sie ja auch. Für Stefan war es jetzt abzusehen, vorzubereiten. Am 5. September für mich 1970. Knall. Mutti beim Autounfall ums Leben gekommen. Wie gehen wir denn damit um? Die Jünger waren vor den Kopf geschlagen. Und ich sagte es ja bereits. Wir haben es hier mit einer Scharnierstelle zu tun. Jesus ist unterwegs zum Vater und er will die Jünger mitnehmen zum Vater. Aber wie geht das? Er sagt doch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und der Petrus wehrt sich. Wie funktioniert das? Aber ich habe es hier gelb unterlegt. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an kennt ihr ihn, habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch, du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind nicht von mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, tut alle seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Wahrlich, stellen Sie mich auf Sendung bitte. Das ist verkehrt. War da nichts mehr dazwischen? Nichts mehr, dann habe ich die aus Versehen gelöscht. Beziehungsweise es kommt hinterher, Entschuldigung. Also es ist hier eine Scharnierstelle und können wir den Vater sehen? Ja, schon wer weiß wie lange gesehen, in Jesus Christus und schon im Alten Testament. Wer bitteschön war denn im Alten Testament der Engel des Herrn? Abraham begegnet und vielen anderen. Der Engel des Herrn hat geredet, Jesus ist ja von Ewigkeit. Und was unwahrscheinlich schwierig ist für viele Leute, Vater, Sohn, dann noch Heiliger Geist, ja, haben wir da mit drei Leuten zu tun? Nein. Das ist das Seltsame, eine Person in Dreiheit. Kann man nicht verstehen. Einfach glauben. Wie das geht, das wird Gott uns eines Tages sagen. Jesus wird uns das eines Tages eröffnen, wenn wir bei ihm sind. Aber alle drei haben ja praktisch ihren Wert, ihre Funktion. Im Alten Testament hat Gott versucht, seinem Volk beizubringen, ich bin derjenige, der für euch sorgt. Und wenn ich für euch sorge, dann weiß ich auch, was ich euch sage, wie ihr euch benehmen sollt, wie ihr leben sollt. Viele haben natürlich ein Problem damit. Naja, dieser Gott, der will ja alle Ehre haben. Ja, du liebe Zeit, wenn einer am besten weiß, wie es funktioniert, dann kann man ihm ja wohl auch den Respekt entgegenbringen. Steffen hat ja vorhin auch erzählt, was er erlebt hat. Unser Vater im Himmel ist ganz anders. Der perfekte Vater. Der perfekte Vater. Kann man sich als irdischer Mensch gar nicht vorstellen. Er war immer da und Jesus war in ihm Sohn. Auch von jeher. Zeige uns den Vater. Philippus hat ihn nicht gesehen. Vielleicht ging es ihm so wie diesen beiden Mädchen hier, den beiden Engländerinnen auf diesem Bild. Haben sie ein Selfie gemacht, freuten sich unwahrscheinlich und haben wahrscheinlich nicht schlecht gestaunt. als sie das Bild etwas genauer betrachteten und die vor einigen Monaten verstorbene ältere Dame auf ihrem Selfie erkannten. Und die Jünger müssen auch erstmal lernen, Jesus zu erkennen. Manchmal gibt es so Verstecktes. Ein Gedanke hier, wenn man es salopp sieht, ja sag mal, spricht der jetzt von einem Suchbild oder was? Danke. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wer nämlich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ja, die Jünger haben die Werke des Herrn gesehen. Und sie sind auch zu diesen in der Lage, das will er ihnen hier sagen. Der Weg beinhaltet auch eben, dass sie das tun können, was er tut. Worum geht es? Um die Verherrlichung des Vaters im Sohn. Und sie haben Anteil daran, weil er bereits in ihnen wohnt auch. Sie sind bereits mit Gott durch Jesus verbunden. Sie müssen es nur noch erkennen. Und vor allen Dingen auch dieses wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist ja immer etwas, was die Aufmerksamkeit auch für das Reden des Herrn erhöhen soll. Und er will ihn in Erinnerung rufen. Was habt ihr denn mit mir erlebt? Ihr wart doch mit mir unterwegs die ganze Zeit. Aber ich denke, wir wissen es alle. Wenn wir dann irgendwelche Einschläge haben in unserem Leben, Notsituationen, dann ist alles weg. Dann ist alles blank. Wir können nichts mehr denken. Wenn ich habe es ja vorhin gerade mal gesagt, als meine Mutter beim Autounfall gestorben war, ich war wie in Watte gepackt. Ich habe nichts wahrgenommen. Gar nichts, nichts mehr. Und den Jüngern ist es hier auch so gegangen. Aber denken wir daran, Jesus hat mit seiner Aussage über seinen Weggang schockiert und sie sehen die Leere vor sich, was soll denn aus uns werden? Sie sind vor den Kopf geschlagen. Haben wir Verständnis für sie? Wir haben doch im Vergleich zu den Jüngern schon etwas mehr in der Hand. Von Johannes 1 bis zu unserer Bibelstelle spricht Jesus über 40 Mal von Gott als seinem Vater. Das können wir lesen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater oder auch des eingeborenen Sohnes vom Vater. Einzigartig, der Erstgeborene. Der war immer da und immer erkenntlich. Und wir haben das Wort Gottes und können das letzten Endes immer nachvollziehen. Was haben wir mehr als die Jünger? Und viele sagen, ach, hätten wir damals gelebt. Elia, Elisa, Mose, zur Zeit der Jünger, als der Jesus selber da, als der Herr selber da war, glaubt ihr, das war ein geringerer Kampf als heute für die? Das war genauso. Und Jesus weiß das und deswegen fühlte er damals mit und fühlt heute mit. Er ist der Fürsorgliche. Und seine Kritiker sprachen zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Er redet hier auch über das Alte Testament. Wo wart ihr, als es hieß, Engel des Herrn, ich zu Propheten geredet habe, Menschen begegnet? Wo wart ihr? Ihr wolltet es doch nicht wahrhaben. Damals nicht und heute wollt ihr es auch nicht. Und dann, ich und der Vater sind eins, in Johannes 10, Vers 30, sagt es der Herr. Ihr solltet es doch eigentlich schon längst begriffen haben. an die Juden, aber letzten Endes dann auch ein Stück weit an die Jünger. Dieses Ich und der Vater sind eins können die Jünger im Moment nicht realisieren. Ich habe gesagt, warum? Der Schock ist zu groß. Sie waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt sogar bei ihm, als er das gesagt hat. Ich und der Vater sind eins. Und wie oft sehen wir nur das Offensichtliche, sehen wir das Offensichtliche nicht? Wenn wir traurig sind und verzweifelt, haben wir oft einen Tunnelblick. Jesus hat hier für die Jünger Verständnis und will sie auf seinen Weggang vorbereiten, weg vom Tunnelblick, den Blick weiten. Und erinnern wir uns vielleicht auch an Epheser 1, die Verse 17 bis 19. Der Herr erleuchtet die Augen eures Herzens. Da wird es nochmal wiederholt. Der Paulus hat es begriffen. Und hat ja vorher auch eigentlich wie der Herr Jesus fürsorglich gebetet. Epheser 1, die Verse 1 bis 14 sind ein einziger Satz im Griechischen. Ein einziger Lobgesang auf den Herrn. Und Jesus hier auch. Ich will den Vater verherrlichen und ihr könnt es auch. Ihr könnt den Vater verherrlichen, weil ich euch alles mitgegeben habe. Also, unterwegs zum Vater. Und der Vater wird sichtbar. Ja, Moment. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Ja, natürlich nicht. Und es war ja auch Angst im Alten Testament. Worum geht es denn? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater volle Gnade und Wahrheit. Und noch einmal, auch in der anderen Übersetzung. Aber Mose sagte dann, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat diesem Wunsch entsprochen auch. Gott wird sichtbar in seiner Herrlichkeit, verherrlicht im Sohn, in dem Einziggeborenen. Von Ewigkeit her. Man kann es immer nur wiederholen. Er war schon immer da. Es ist nicht so, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Es ist als Mensch auf die Erde gekommen. Aber er war in der unsichtbaren Welt, in der unsichtbaren Welt des Vaters, immer präsent. Vergessen wir nicht. Gott hat die Erde und alles, was darauf ist, geschaffen. Und Jesus hat die Erde und alles, was darauf ist, erschaffen. Ich und der Vater sind eins. Jesus ist der Schöpfer aller Dinge mit dem Vater. Also Gott hat Moses Wunsch entsprochen. Und dazu kommt, dass Gott ja nur diesen einen Sohn hat und durch ihn seine Pläne für uns Menschen uns nahegebracht hat. Und das ist das, was Jesus den Jüngern hier vor Augen führt, damit sie Mut und Zuversicht schöpfen für die Zeit nach seinem Weggang. Außerdem, ich bin der Weg, das war in Vers 6, und die Wahrheit. Und das wird nämlich ab Vers 15, sagt er ihnen das, die Zusage, dass sie den Heiligen Geist bekommen werden, der sie in alle Wahrheit leiten wird, Tröster sein wird, ihnen beistehen wird, nämlich dann auch die Werke zu tun, die er selbst getan hat und die er selber tut. Größere als er noch. Er war ja 3 Jahre unterwegs und seither sind 2000 Jahre vergangen. Und da hat er die ganze Zeit gewirkt, indem er seinen Geist ausgegossen hatte und Menschen für ihn gewirkt haben. Er hat uns mit hineingenommen. Auch heute hat er uns mit hineingenommen. Durch den Heiligen Geist waren damit dann die Jünger mit dem Vater verbunden. Jetzt halten wir doch nochmal inne. Führen uns das vor Augen. Wir, die wir an Jesus glauben und durch ihn errettet sind, haben heute diese Fülle bereits in uns. Wenn du an Jesus glaubst, wenn er für dich gestorben ist am Kreuz von Golgatha für deine Sünden, deine Schuld und du hast ihn in dein Leben hineingenommen, dann hast du das alles. Aber wie lange haben wir gebraucht, um das zu begreifen, beziehungsweise wie viel Zeit mag noch vergehen, bis wir das richtig verinnerlichen? Ich habe mich 1978 bekehrt. Aber erst so in den letzten anderthalb Jahren und ganz intensiv in den letzten 3 Monaten blicke ich, was mein Verhältnis zu Jesus angeht, seine Kraft, seine Allmacht, mein Leben in Ordnung zu bringen, erst richtig durch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch das ist ein Zeichen für mich von Gottes Souveränität. Wie viele Bekehrungsgeschichten habe ich gehört? Ja, und dann ist mir alles bewusst geworden, wie sündig ich bin. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss zu Gott gehen. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich kann pfeifen mit Händen in Hosentaschen. Jesus, ja. Ist ja der liebe Gott eigentlich, ne? Ja, machen wir nichts verkehrt. Sündenerkenntnis, Schuld, Buße. Das kam bei mir viel später. Während es für viele der Anfangspunkt war, ist es für mich das Ergebnis einer Entwicklung. Und trotzdem weiß ich mich angenommen. Warum? Weil Jesus souverän ist. Und das ist es nämlich. Wir denken oft in unseren Stereotypen. Ja, das macht er so und so weiter. Und Abläufe in der Gemeinde zum Beispiel. Was soll das denn? Jesus ist größer. Er ist souveräner. Und wie wir dahin kommen können, das zu erkennen, das bringt er uns ja auch bei. Er bringt es ja hier den Jüngern bei. Wir dürfen Gott immer wieder in Werk und Wesen erkennen, auf verschiedene Arten und Weisen. Ja, Gott sehen, Moment mal, wird das nicht ein bisschen schwierig? Jesaja hatte dann ein großes Problem im Alten Testament. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das ist auch heute noch so. Die Erde ist auch heute noch erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Egal, was wir Menschen daraus gemacht haben. Es ist das Unsichtbare, was zählt. Das Sichtbare, ja, das ist der Klimawandel. Das sind die Erdbeben. Das sind die Naturereignisse. Und weil wir Menschen dahin gezogen sind, wo sie stattfinden, werden es zu Katastrophen. Es sind nämlich ursprünglich keine Katastrophen. Unsere Vermessenheit, unsere Dummheit, unsere Arroganz hat es zu Katastrophen gemacht. Aber Gott ist souverän in allem. Da erbebten die Türpfosten und in den Schwellen von der Stimme des Rufenden. Das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Ihr Lieben, so komme ich mir auch vor. Was stelle ich mich hier vorne hin und gebe euch das Wort Gottes weiter? Was fällt mir eigentlich ein? Jesus. Fällt mir dazu nur ein. Der sagt, tu es, wirke in meinem Namen, rede in meinem Namen. Da flog einer der Seraphim zu mir und seine Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Schuld gesühnt. Das haben die Jünger auch erlebt. Dieses Bild von Gott brauchen wir nicht mehr zu haben, aber ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar dafür, diesen Text aus Jesaja, weil er mir veranschaulicht, mit wem ich es zu tun habe, mit dem heiligen Gott, an dessen Herrlichkeit ich Anteil habe durch das von Jesus erworbene Erbe für uns. Und das hat Jesus das Leben gekostet. Und er sagt auch, ich gehe hin für euch. Und wo ich hingehe, da könnt ihr nicht mit hinkommen. Und das ist der Eindruck, unter dem die Jünger hier stehen. Und für mich bedeutet dieser Text auch, dass ich Jesus immer wieder die Stellung einräume, die ihm gebührt. Wir haben es nach wie vor mit einem zornigen, lebendigen Gott zu tun. Aber auf wen schaut er, wenn er dich und mich anschaut, der du, der ich in Jesus bin? Auf Jesus. Er sieht nur seinen einzigen eingeborenen Sohn. Gott wollte in Jesus sichtbar werden. Er hat es getan. Und er wurde Mensch, damit wir ihn anschauen können. Wir haben das bei Mose gelesen. Wir haben das jetzt hier bei Jesaja gelesen. Du liebe Zeit, ich habe Gott gesehen. Ich muss vergehen. Und das ist die Liebe des Vaters. Jesus in eine Gestalt zu formen, die wir anschauen können. Nicht ein glänzendes Gesicht wie bei Mose, das er eine Decke drüber ziehen musste. Nicht ein Antlitz, das wir uns nicht anschauen können, weil wir Angst haben zu verbrennen. Ein Menschen, der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Damit wir anschauen können, damit wir Gott ansehen können. Und das ist halt erleichtert, auch teilzuhaben an ihm. Also unterwegs mit dem Vater, zum Vater sind die Jünger. Der Vater wird sichtbar und Gott will ein sichtbarer Vater sein. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wie gesagt, Gott hat Jesus in einer Form Mensch werden lassen, damit wir anschauen können. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Wir haben also ein Spiegelbild, wenn wir so wollen, aber ein sündloses. Eines, das Errettung gebracht hat und uns herausgerissen hat aus unserem schmutzigen, unsündigen Leben. Jesus, kann man sagen, ist sozusagen der Ort der Gegenwart Gottes. Und es heißt ja in, was steht das hier mir drauf? Ja. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das kommt später nämlich auch ab Kapitel 14 und 15 und 16. Die drei Worte aus Johannes 14, Vers 6 werden von Jesus umgesetzt, sie den Jüngern beizubringen. Und er sagt, ihr braucht deswegen keine Sorgen zu haben. Und außerdem noch ein Wort aus Titus 3, die Verse 4 und 5. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Das haben die Jünger damals mitbekommen, das haben wir mitbekommen. Und wer ist Jesus? Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und wie die Jünger damals in Kapitel 14 bei Johannes es zum Eigentum gemacht bekommen haben, haben wir es auch zum Eigentum gemacht bekommen. Wie gehen wir damit um? Ich erinnere an die Jesaja-Stelle. Das dürfen wir uns täglich fragen. Das dürfen wir den Herrn täglich fragen. Wie gehe ich damit um? Zeig mir, wie ich richtig damit umgehe. Und das ist eben das Schöne, dass er dann ab Kapitel 15 sagt, beziehungsweise 14 und dann Kapitel 15. Ihr bekommt jemanden, der die Verbindung zu mir herstellt. Ich lasse euch nicht alleine. Und deswegen kann er sagen, was ihr bitten werdet in meinem Namen, ihr werdet es bekommen. Wir bekommen es auch. Nein, natürlich ist es klar, es ist kein Instant-Automat. Gottes Zeitplan ist ein bisschen anders als unserer. Wir haben 70 bis 80 Jahre oder mehr. Jesu Zeitplan ist ein anderer. Aber wie es im Psalm heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen, er wird handeln. Er wird handeln. Und das ist das, was Jesus hier auch den Jüngern letzten Endes weitergibt. Und in Johannes 16, eine kleine Weile, ihr seht mich nicht mehr. Wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander, was ist das, was er zu uns sagt? Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht. Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen und ich gehe zum Vater. Sie sprachen nun, was ist das für eine kleine Weile, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, forscht ihr darüber miteinander, was, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht? Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen? Und wenn wir vorhin gesagt haben, wir sind letzten Endes diejenigen, die sein Werk tun sollen. Wir haben es ja vorhin im Lied auch gesungen. In deinem Namen sendest du uns, den Menschen deinen Frieden zu verkünden. Durch den Geist hilf uns hier, wir reden von dir, dass noch viele neues Leben finden. Das Leben, das will er ihnen geben. Und sie sagen hier, was heißt das mit der kleinen Weile? Dieser Abschnitt leitet uns doch an, darüber nachzusinnen. Und über ihn nachzusinnen und sein Wort leitet uns an, ermutigt uns, im Wort zu forschen und uns selbst auch auszuforschen. Also unterwegs zum Vater. Und dann, der Vater will sichtbar sein. Gott will ein sichtbarer Vater sein. Hinsehen und forschen müssen wir. Amen.